Das ist eine sehr gute Frage, denn man sollte Melancholie nicht mit dem klinischen oder diagnostischen Begriff einer Depression gleichsetzen. Zumindest müsste man es dann definieren, wenn man es so meint. Melancholie ist eher so eine Gefühlslage, die auf die traurigen und vergänglichen Aspekte der Welt und des Lebens schaut und die durchaus fruchtbar sein kann. Und viele Künstler zu allen Zeiten haben aus melancholischer Stimmung auch ihre Schaffenskraft gezogen. Und der Blick auf die Welt, wenn man mitdenkt, das Vergängliche, das alles vorübergeht, ist ja auch nicht falsch. Und insofern hat auch seine Berechtigung, kann man das auch nicht als was Krankhaftes oder Pathologisches oder gar per se als was Behandlungsbedürftiges ansehen.
Ja, Sie haben die Kunst angesprochen, da ploppt mir sofort so dieses Bild des Wanderers über dem Nebelmeer auf, was ja aus der Romantik stammt, genau. Oder auch so bestimmte Leitsätze aus dem 30-jährigen Krieg, also sprich aus dieser Barockzeit, wie Memento Mori, bedenke, dass du sterblich bist. Mhm. Aber Sie haben auch gesagt, dass die Melancholie nicht zu vereinheitlichen ist mit der klinischen diagnostizierten Depression. Da würde ich noch mal ganz gerne wissen, inwiefern ist denn das noch mal konkret zu differenzieren voneinander?
Die Depression als Diagnose, als Krankheit, muss erstmal ja die Voraussetzung einer Krankheit erfüllen. Und das bedeutet immer Leid und Beeinträchtigung. Eine melancholische Stimmung oder eine melancholische Weltsicht muss nicht heißen, dass man darunter leidet oder dass man seinem Leben nicht mehr nachgehen kann. Und bei einer Depression kommt es eben zu einer krankhaften Herabgestimmtheit, zu einem krankhaften Verlust von Antrieb, Energie, Interesse für Dinge, die einem normalerweise wichtig sind, dem Verlust, sich freuen zu können. Es geht einher mit Schlafstörungen, mit Appetitlosigkeit und auch mit dem Gedanken, sich selbst was anzutun. Also es kommt ein Leiden hinzu, eine Beeinträchtigung im Leben und dann charakteristischerweise verläuft eine Depression phasenhaft, das heißt, sie hat irgendwann einen Anfang und die Phasen nehmen in der Regel auch wieder ein Ende. Das kann relativ abrupt sein, Beginn und Ende, das kann auch so schleichend sein. Und damit unterscheidet es sich aber vom üblichen Befinden oder von der üblichen Verfassung der Betroffenen. Während Melancholie als eine Haltung zur Welt und zum Leben eher etwas Längerfristiges oder Dauerhaftes ist, was aus bestimmten Ansichten und Erkenntnissen und Einschätzungen gewonnen wird.
Wenn ich jetzt angenommen so ein halbes Jahr lang die Beobachtung bei mir feststelle, dass ich sehr phlegmatisch bin, dass ich irgendwie nicht von der Stelle komme, dass für mich auch momentan die Welt eher düster erscheint oder ich trübselige Gedanken hege. Wie kann ich denn wirklich sicher gehen, dass diese Phase, in der ich mich vielleicht gerade befinde, nicht irgendwie schon der Beginn einer Depression ist oder vielleicht doch eine vorübergehende Melancholie, die dann vielleicht mit dem nächsten Sonnenschein wieder verfliegt?
Sehr berechtigte Frage. Ein halbes Jahr wäre jetzt leider durchaus auch noch mit der Dauer einer depressiven Episode zu vereinbaren. Die können so lange gehen, viele Monate. Und das erste Kriterium ist, leide ich darunter? Fühle ich mich gequält, beeinträchtigt? Habe ich so eine Art Krankheitsgefühl? Zweites Kriterium ist, bin ich eingeschränkt in dem, was ich eigentlich machen will? Kriege ich meine Hausarbeit nicht fertig? Also entweder im Sinne von Hausarbeit im Haushalt oder aber an der Universität oder so. Oder muss ich mich krankschreiben lassen auf der Arbeit? Oder kann ich mich um meine Familie nicht mehr kümmern, obwohl ich das eigentlich machen würde? Und das Dritte sind dann Alarmzeichen, zum Beispiel ein klarer Gewichtsverlust, der jetzt nicht absichtlich in Form einer Diät herbeigeführt wurde, das würden wir medizinisch als ein Alarmzeichen, dass eine sehr ernste Depression vorliegt, nehmen und natürlich Lebensüberdruss, Gedanken an einen Suizid, wie man das Leben beenden kann. Insgesamt auch, wenn man den Eindruck hat, das ist mir eigentlich wesensfremd, das bin ich gar nicht, das ist wie eine etwas Fremdes, eben eine Krankheit, die über mich gekommen ist, während sich eine Melancholie im nicht krankhaften Sinne, die fühlt sich oft sehr stimmig an, dass diese Weltsicht, dass alles vergänglich ist und vorübergeht, das hat dann auch einen hohen Überzeugungsgrad. fühlt sich nicht so fremd und wie von außen an.
Sie haben von einer Stimmigkeit gesprochen. Nun wird ja dieses Interview gerade explizit im Winter aufgenommen. Und gerade so diese Wintertage haben ja einen gewissen Hang bei Menschen, in so eine Stimmung zu verfallen. Wieso sind es denn gerade diese kalten, dunklen Wintertage, die oftmals irgendwie als auslösender Faktor für eine Melancholie gelten können?
Es geht im Winter vieles verloren, was dem Mensch, der ja wie alle Tiere aus der Natur stammt, eigentlich wichtig ist. Das ist Licht, das sind Gerüche, das sind Farben, wenn die Blätter von den Bäumen abfallen und im Winter dann die Bäume kahl sind. Und gerade der Geruchssinn und das Sehen sind zwei sehr unmittelbar mit dem Gehirn und den emotionalen Zentren im Gehirn verknüpfte Bereiche. Wir haben nämlich zwei Besonderheiten bei diesen Sinnen. Der Mensch hat ja fünf Sinne, es gibt ja auch noch Tasten und Hören und Schmecken, aber Sehen, die Netzhaut, und Riechen, der Riechnerv, sind eigentlich direkt Teile des Gehirns. Da stülpt sich das Gehirn sozusagen aus dem Kopf nach außen vor. Die Netzhaut am Hintergrund des Auges ist ein Teil des Gehirns und nicht ein am Gehirn nur angekoppelter Nerv. Und das Gleiche gilt für den Riechnerv. Das ist anders beim Hörnerv. Das ist ein richtiger Nerv, der diesen Namen eigentlich auch verdient. Der Riechnerv ist eigentlich nur so ein ausgestülptes Stück Gehirn, genauso wie der Sehnerv, der eben in der Netzhaut endet. Und wenn da weniger äußere Reize drauf einfallen, weniger Licht, weniger Gerüche wie im Frühling, das Gehirn nicht stimuliert wird, hat das wahrscheinlich so einen mitunter ungünstigen Einfluss. Und dann ist es auch durchaus sinnvoll, dass der Mensch als auch letztlich nur ein Tier an die Jahreszeiten angepasst ist. Er ist darauf optimiert, dass er auf das natürliche Sonnenlicht angewiesen ist. Die Evolution hat sich noch nicht an die phylogenetisch sehr kurze Fähigkeit des Menschen, Licht zu erzeugen, angepasst. Das ist jetzt für uns ganz neu, dass wir auch in der dunklen Jahreszeit was sehen können oder in der dunklen Tageszeit was sehen können. Und insofern ist es auch richtig energiesparend, im Winter in der dunklen Jahreszeit, wo nur kurze helle Episoden sind, das Energielevel runterzufahren, dass man ruhiger wird, nicht so viel rausgeht, wenn man im Sommer das lange Licht ausnutzt, um sich ein Haus zu bauen, das Feld zu bestellen, gesellig zu sein, sich fortzupflanzen, sich um die Kinder zu kümmern. Nicht? Bei anderen Tieren ist es noch viel extremer. Die machen dann einen Winterschlaf, weil in der dunklen Jahreszeit eben nicht viel zu tun ist. Man sieht nicht viel, es gibt wenig Nahrung, die Energie wird gespart. Und beim Menschen, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, gibt es im Winter eben auch diesen Schongang, so dass man so ein bisschen auf Bildschirmschoner schaltet und wartet, bis die Zeiten wieder besser werden.
Ja, aber dieser Schongang, der geht dann in der Regel oft mit so einer getrübten Sicht der Dinge einher. Ist das dann quasi wie so ein natürlicher Reflex, eine natürliche Einstellung, die sich ergibt, evolutionär bedingt?
Könnte man so sehen, nicht? Das sind natürlich letztlich Hypothesen, die wir nicht endgültig beweisen können, weil wir dafür darüber keine Experimente anstellen könnten. Aber die getrübte Sicht hält uns eben davon ab, große Projekte zu beginnen. Wenn ich sowieso denke, es ist alles nicht sehr sinnvoll und es geht eh alles irgendwie seinen eigenen Gang, ich habe keinen Einfluss, dann fange ich eben im Winter nicht an, mit großen Projekten meine Energie dort zu investieren, wenn ich bloß wenige Stunden Tageslicht habe, wenn das Nahrungsangebot knapp ist, wenn der Energiegrundumsatz sowieso schon höher ist, um Wärme zu erzeugen, damit der Körper Wärme erzeugt, wird man eben davon abgehalten, auf große Jagdzüge zu gehen, ein neues Dorf zu gründen an der nächsten Flussbiegung, um es jetzt mal so ein bisschen auf unsere Vorfahren in der Steinzeit und in der Vorgeschichte zurückzuführen. Und daher ist eben dieser Pessimismus, die verringerte Hoffnung, eben so eine gewisse Schutzbarriere, und dann im Frühling und im Sommer ist genau andersrum. Da soll man sich das zutrauen und die dafür geeignete Natur dann auch nutzen, um große Projekte anzugehen.
Ja, wir haben das jetzt sehr zeitlich begrenzt und auch zurückgeführt auf die sensorischen Bereiche unseres Körpers, die davon getriggert werden können. Was können denn weitere Faktoren für eine Melancholie sein? Auch allgemein, also wenn uns das jetzt beispielsweise im Frühling begegnet, wo ja eigentlich alles aufblüht.
Ja, das sehen wir tatsächlich durchaus, dass gerade auch im Frühling ein Teil der Menschen depressiv wird oder zumindest melancholisch wird. Und das hat dann oft was mit dem sozialen Vergleich zu tun. Alle brechen auf, sind optimistisch, verlieben sich und dann gibt es bei manchen Menschen das Gefühl, und ich bleibe hier zurück, jetzt kann ich nicht mithalten. Die haben es dann im Winter einfacher, wenn alle so ein bisschen das Leben zurückfahren. Jetzt in diesem Jahr ist es besonders drastisch, weil der Lockdown uns hier nun alle in so eine halbe Winterschlaf zwingt. Und da ist für Menschen, die das Gefühl haben, ich kann nicht mithalten, das leichter zu ertragen. Und im Sommer und im Frühling, wenn alle ihre Projekte haben und die dann posten auf Facebook oder sonst wo auf sozialen Medien, kann das zu so einem Minderwertigkeitsgefühl führen und dann auch so eine melancholische Grundstimmung auslösen.
Das ist ja nun auch ein natürliches Gefühl und Gefühle sollen ja auch gefühlt werden. Also es ist ja eigentlich, denke ich, eher kontraproduktiv, sie zu unterdrücken. Wäre dann die Frage auch berechtigt, was hilft gegen Melancholie oder sollte man sie eher walten lassen?
Ja, man sollte nicht gegen sie ankämpfen. Das haben Sie völlig richtig gesagt. Das ist nicht sehr erfolgversprechend. Aber man sollte darauf achten, dass man trotzdem einigermaßen psychohygienische Grundregeln beachtet trotzdem. Also Dinge, die uns davor schützen, in eine schwere Depression oder eine andere ernste seelische Krise zu stürzen. Das bedeutet trotzdem soziale Kontakte weiter pflegen und aufrechterhalten, auch wenn einem in so einer Melancholie nicht so sehr der Sinn danach steht. Aber das ist gefährlich, sich dann komplett von allen Kontakten zurückzuziehen. Das bedeutet, gucken, dass man trotzdem den eigenen Lebensrhythmus, den Tagesrhythmus mit dem natürlichen Licht synchronisiert, dass man die aktive Zeit in die helle Tageszeit legt und die Schlafenszeit in die dunkle. Viele Menschen verschieben das sehr stark oder drehen das um, wenn es denen gut geht und die sich dabei wohlfühlen, ist dagegen gar nichts zu sagen. Aber wenn man so einen Hang hat zur Melancholie oder gar zur Depression, dann ist das Gift und verstärkt dieses Problem. Weiter körperlich aktiv bleiben, auch wenn einem in der Melancholie nicht so sehr der Sinn danach steht. Und interessanterweise hilft es gegen Melancholie und gegen Depression zur Vorbeugung, eher die Schlafzeit zu verkürzen und nicht zu viel Zeit im Bett zu verbringen. Schläft man auch besser, wenn man die Schlafzeit reduziert, wenn man dann höheren Schlafdruck hat. Also nicht zu früh ins Bett gehen, morgens trotzdem zeitig aufstehen und auch wenn die Nacht schlecht war, kein Tagesnickerchen. Das wirkt depressionsfördernd, das wissen wir relativ gut aus der Forschung und aus der Wissenschaft. Also zumindest, wenn man sich da gefährdet sieht, sollte man diese psychohygienischen Maßnahmen beachten.
Ja, ich kann mir das ziemlich gut vorstellen, weil durch so ein Powernap oder so ein Nickerchen am Nachmittag ja sich der Körper auch regelrecht darauf einstellt oder das zulässt, sich jetzt irgendwie sich zu verstreuen im Gelände oder ja, im Grunde ein bisschen was liegen zu lassen, was vielleicht angegangen werden müsste.
Ja, also wer mit so einem kurzen Nickerchen am Nachmittag gut fährt und fit ist und sich gut fühlt und guter Stimmung ist, der darf das natürlich machen. Das muss man auch für sich selbst rausfinden. Aber viele kennen das so nach so einem Mittagsschlaf oder Nachmittagsschlaf. Man kommt nicht mehr richtig in Schwung. Bis zum Abend hängt man nur durch und kriegt den alten Elan eigentlich nicht wieder. Und das kennen auch die allermeisten, wenn man sich mal sowas richtig Gutes tun will und man bleibt am Sonntag bis 14 oder 15 Uhr im Bett, dann ist der Tag eigentlich so richtig gelaufen. Man kriegt nichts mehr auf die Reihe, hat schlechtes Gewissen wegen des vergeudeten Tages, will eigentlich, wartet nur auf den Abend, wenn man endlich wieder ins Bett darf, kann da aber überhaupt nicht schlafen, weil natürlich keinerlei Bettdruck mehr da ist. Tatsächlich ist weniger Schlafen eher antidepressiv wirksam.
Und Sie haben ja auch das soziale Umfeld jetzt mit ins Spiel geholt. Da stelle ich mir die Frage, wenn ich denn jetzt die absolute Gewissheit habe, also sofern das geht, oder zumindest ein Bewusstsein darüber, dass ich mich gerade in einem solchen Phänomen bewege, der Melancholie? Wie kann ich das denn gegenüber meinem sozialen Umfeld kommunizieren?
Da ist ganz klar die Empfehlung, dass man jedenfalls man sich überlegt, zu welchen Menschen habe ich ausreichend Vertrauen und es dann möglichst offen anspricht und den anderen auch ermuntert, dass er nachfragt, er oder sie, und sich auch traut, Rückfragen zu stellen, auch über Gedanken der Sinnlosigkeit, des Lebensüberdruss, Sterbensgedanken, Suizidgedanken soll man sprechen. Die Vorstellung, man kommt dann erst auf dumme Gedanken, ist wissenschaftlich absolut widerlegt. Das Gegenteil ist richtig, das wirkt entlastend. Und man darf sagen, mir geht es seit 2 Wochen nicht richtig gut, ich hoffe, es ist bald vorbei, aber ich kann mich gar nicht mehr richtig freuen und zunächst aufraffen, bitte hab Verständnis, dass ich nicht so fröhlich bin wie sonst. Ich freue mich, wenn ihr mich trotzdem weiter kontaktiert und einladet und mich mitnimmt, aber seid nicht böse, wenn ich das eine oder andere Mal auch absage.
Das sind ja jetzt schon so gewisse Handlungsideen oder zumindest Tipps gewesen, die angeklungen sind. Ich würde noch gerne wissen, was ist denn noch Gutes an der Melancholie zu sehen, beziehungsweise wie kann man aus ihr vielleicht profitieren, weiterführend?
Die Melancholie als so ein Grundgefühl, als so eine Haltung zur Welt, fühlt sich eben für viele Menschen sehr stimmig an und passender als so eine aufgesetzt erlebte Fröhlichkeit oder ein als aufgesetzt wahrgenommener Optimismus. Und wir denken ja, dass wir Menschen die einzigen Lebewesen auf der Erde sind, die eben das Schicksal haben, dass sie um ihre eigene Endlichkeit wissen. Und das ist ja mit die größte Herausforderung der Menschheit, zu wissen, dass das Leben am Ende mit dem Tod endet. Und da ist die Melancholie eben eine Umgangsform, die man für sich auch durchaus annehmen und akzeptieren kann und die daraus eben künstlerisches Potenzial freisetzt, diese Gedanke um den Umgang mit dem Tod und dem eigenen, das eigene Leben dann irgendwie mit einem Nichts oder zumindest mit einem großen Fragezeichen endet, weil niemand weiß, ob und was danach kommen kann. Also darin würde ich sehen, dass viele Schriftsteller, kreative Künstler und so ihr Potenzial auch geschöpft haben. Und es ist auch eine Kraft so der Spaßgesellschaft, der Erlebnisgesellschaft was entgegenzusetzen, zu sagen, das ist nicht der Sinn des Lebens, jedes Wochenende mit EasyJet woanders hin zu jetten und ein Erlebnis durch ein noch tolleres zu toppen und maximal viele Tinder-Bekanntschaften zu haben und an jedem Wochenende 2 Partys zu besuchen, da kann man mit seiner melancholischen Grundhaltung auch was anderes entgegensetzen und das kann dann auch sehr produktive Auseinandersetzungen werden.
Ja, sollte das denn auch sozusagen gesellschaftlich anerkannt werden oder vielleicht auch gesellschaftlich gepflegt werden, die Melancholie als Potenzial? Also wie stehen Sie dazu?
Ja, gepflegt, also ich würde da für eine Toleranz plädieren, dass viele Haltungen zur Welt und zum Leben möglich sind. Ich würde das jetzt nicht aktiv fördern wollen oder so, das käme mir komisch vor, aber jeder muss die Berechtigung auch haben, auch mit so einem Herangehen an die Welt akzeptiert zu werden und dass diese Haltung angenommen wird und nicht zum Beispiel als Leistungsverweigerung abgelehnt wird oder als sich herausnehmen aus einer immer vorwärts stürmenden Gesellschaft, die halt darin ihr Glück sieht, dass man irgendwie einen leuchtenden Pfad in die Zukunft verfolgt. Das muss auch das Gegenteil erlaubt und möglich sein.